NDR Info. Echo des Tages.
Mit Lioba Werlmann herzlich willkommen und diesen Themen. Eskalation in der Ukraine. Ein Schusswechsel im Osten könnte die Genfer Friedensgespräche zunichte machen. Päpstliche Osterbotschaft. Franziskus etabliert im Vatikan einen völlig neuen Stil. Dazu auch unser Kommentar. Und Trauer und Wut. In Südkorea werden nach dem Fährunglück immer noch hunderte Schulkinder vermisst. Am Ende, wie immer sonntags, das Neueste vom Sport. Ganze 3 Tage sind vergangen seit den Friedensgesprächen von Genf. Die Außenbeauftragten der Ukraine, Russlands, der EU und der USA hatten sich dort auf einen Gewaltverzicht geeinigt. Außerdem sollten Aufständische entwaffnet werden und illegal besetzte Gebäude sollten geräumt werden. Mittlerweile haben einzelne Gruppen ihre Waffen abgegeben, doch viele Separatisten harren nach wie vor in Regierungsgebäuden aus. Nun ist es darüber hinaus zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. In der ostukrainischen Stadt Slawiansk gab es eine Schießerei. Die Rede ist von mehreren Toten. Zum möglichen Geschehen und zu möglichen Folgen, Markus Sambale.
Der Zwischenfall von Slawiansk an diesem Ostersonntag, er hat das Potenzial, das Friedensabkommen von Genf zunichte zu machen und eine neue Eskalation in der Ukraine zu entfachen. Was war passiert an diesem Kontrollpunkt an einer Straße in der Ostukraine? 2 Versionen sind in der Welt. Die eine aus Sicht der pro-russischen Separatisten. Von ihnen heißt es, bewaffnete Männer des ukrainischen rechten Sektors hätten auf unbewaffnete Separatisten geschossen. Im russischen Staatsfernsehen äußerte sich ein angeblicher Augenzeuge. Wir sahen, dass 4 Geländewagen in unsere Richtung kamen. Vor dem Checkpoint machten sie Halt und unser Anführer bat den Fahrer, das Fernlicht auszuschalten. Da eröffnete ein Mann aus dem Wagen das Feuer aus einer Maschinenpistole und erschoss unseren Anführer. Danach sahen wir, dass aus allen Autofenstern Maschinengewehrsalven abgefeuert wurden und sie warfen uns Blendgranaten an den Kopf. Die Separatisten erklärten, sie hätten daraufhin bewaffnete Mitstreiter gerufen, die hätten zurückgeschossen. Insgesamt 5 Menschen seien getötet worden. Soweit die Darstellung der pro-russischen Seite. Aus Kiew wird das dementiert. Da heißt es, an der Straßensperre seien 2 Gruppen bewaffneter Bürger aufeinander getroffen. Ein Mensch sei getötet worden. Einen offiziellen Einsatz gegen Separatisten habe es dort nicht gegeben. Auch ein Sprecher der ukrainischen Nationalisten wies jede Beteiligung zurück. Er sagte, russische Provokateure hätten die Schießerei inszeniert. Klar ist, der Zwischenfall spielt den Separatisten in die Hände. So nahm der selbsternannte Bürgermeister von Slawiansk die Schießerei zum Anlass, diesen Appell an Russland zu richten. Ich möchte mich persönlich an Präsident Putin wenden. Wir sind eine kleine Provinzstadt im Gebiet Donetsk. Faschisten und Imperialisten versuchen, unsere Stadt einzunehmen. Unsere Brüder werden getötet, Zivilisten überfallen. Es gibt einen offenen Krieg gegen unser Volk. Deshalb möchte ich Sie bitten, Wladimir Putin, schnell über die Entsendung russischer Friedenstruppen in die Regionen Donetsk, Charkiw und Lugansk zu entscheiden. Präsident Putin hatte erst kürzlich erklärt, ein Militäreinsatz in der Ukraine stehe nicht bevor. Gleichzeitig wies er aber darauf hin, dass er eine Vollmacht habe, im Notfall Truppen zu schicken, um Russen in der Ukraine zu schützen. Auf den heutigen Hilferuf der Separatisten gab es aus Moskau keine direkte Reaktion. Das russische Außenministerium zeigte sich aber empört. Die Übergangsregierung in Kiew habe versagt, hieß es dort. Sie zeige nicht genügend Willen, ukrainische Nationalisten und Extremisten zu bändigen und zu entwaffnen. Das russische Staatsfernsehen präsentierte angebliche Beweise, dass die Schießerei vom rechten Sektor ausgegangen sei. Gezeigt wurden Dollarscheine und Unterlagen, die man in einem der Autos gefunden habe. Darunter auch eine Visitenkarte des Anführers des rechten Sektors. In Kiew wertete man das erst recht als Beleg dafür, dass alles von russlandtreuen Kräften inszeniert wurde. Eine Visitenkarte als Beweis, das sei allzu plump und enttarne den Zwischenfall als gezielte Provokation.
In den USA hat man offensichtlich große Zweifel, ob die Vereinbarungen von Genf Bestand haben. Präsident Obama und Außenminister Kerry drohen mit 9 Wirtschaftssanktionen, falls die russischen Separatisten in der Ostukraine ihre Waffen nicht abgeben. Nun planen die USA, amerikanische Truppen an die russische Grenze zu schicken. Sie wollen an einem geplanten Manöver der NATO in Polen und Estland teilnehmen. Mehr von Andreas Heuchler.
Die militärischen Übungen sollen nach den Angaben an den Grenzen Polens und Estlands nach Russland durchgeführt werden. Der polnische Verteidigungsminister Tomasz Simoniak hatte bereits am Donnerstag nach Gesprächen mit seinem amerikanischen Kollegen Chuck Hagel gesagt, in den nächsten Wochen würden entsprechende Pläne vorgelegt. Polen werde unter der Schirmherrschaft der USA eine zentrale Rolle bei diesen Manövern spielen, sagte der Minister der Washington Post. Während NATO-Flugzeuge üblicherweise Aufklärungsflüge über den baltischen Staaten absolvieren, sind die geplanten US-Manöver aufgrund der geringen Truppenzahl offenbar symbolisch zu verstehen. Präsident Obama und Außenminister Kerry wollen den Druck auf Russland zusätzlich erhöhen. Bei der Umsetzung der Genfer Vereinbarungen seien die kommenden Tage entscheidend, hatte Kerry seinem russischen Amtskollegen Lavrov in einem Telefonat am Karfreitag gesagt. Präsident Obama hatte sich nach den Vereinbarungen von Genf optimistisch geäußert, aber gleichzeitig betont, es gebe zurzeit keine Sicherheit. Ein militärisches Eingreifen der USA in den Konflikt um die Ukraine hatte Obama im Sender CBS weiterhin ausgeschlossen.
Wie sollte man in Russland in der Ukraine-Krise umgehen? Glaubt man den sonntäglichen Zeitungen, dann steht die Große Koalition in dieser Frage fast vor einer Zerreißprobe. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen droht demnach mit handfesten Sanktionen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier will lieber erst noch weiter verhandeln. Unser Reporter in Berlin, André Steins, hat mal genauer nachgefragt und herausgefunden, so uneins sind sie sich doch nicht.
Die Schlagzeilen lassen einen handfesten Koalitionskrach vermuten. Im Fokus heißt es, von der Leyen droht Moskau mit schärferen Sanktionen. Die Bild am Sonntag titelt auf ihrer Seite, Steinmeier stellt sich gegen von der Leyen. Tatsächlich scheinen sich aber beide vollkommen einig. Auf Nachfrage erklärte das Verteidigungsministerium heute, die Äußerungen stünden nicht im Widerspruch. Wer das ganze Fokus-Interview mit der Verteidigungsministerin liest, stellt fest, auch Ursula von der Leyen setzt zuerst auf eine diplomatische Lösung der Krise in der Ukraine. Sollte Moskau die Situation im Osten des Landes aber weiter destabilisieren, dann greife die dritte Stufe der Sanktionen. Damit bezieht sich von der Leyen auf den im März von der Europäischen Union beschlossenen Sanktionsplan, zu dem auch Bundesaußenminister Steinmeier uneingeschränkt steht. Im Zeitinterview hatte Steinmeier zuletzt erklärt, dass er Europas Politik richtig findet. Der dreistufige Sanktionsplan lasse verschärfende Handlungsmöglichkeiten offen und verbaue auf der anderen Seite nicht die Rückkehr zum Gespräch mit Russland. Stufe 1 dieses Sanktionsplans war, dass Gespräche über Wirtschaftsabkommen und Visaerleichterungen auf Eis gelegt wurden. Stufe 2, Einreiseverbote gegen russische und ukrainische Verantwortliche und das Einfrieren von Konten im Ausland. Stufe 3 beinhaltet Wirtschaftssanktionen. Angedacht sind beispielsweise ein Waffenembargo, die Einschränkung von Aktivitäten russischer Banken in der EU oder ein Exportbann für Spitzentechnik. Bevor es aber zu solchen Maßnahmen kommt, will Steinmeier die Chance zu einer Entschärfung des Konflikts nutzen. Ihm geht es dabei um die Umsetzung der Genfer Friedensbeschlüsse. Darin hatten sich Russland und die Ukraine unter anderem darauf verständigt, künftig auf Gewalt in diesem Konflikt zu verzichten. In der Bild am Sonntag warnt der Außenminister wörtlich, viele Chancen zu einem friedlichen Ende werden wir nicht mehr haben.
Mehr als 150.000 Menschen waren heute Mittag in Rom auf dem Petersplatz, um die Osterbotschaft des Papstes zu hören. Ungezählt diejenigen, die die Worte des Papstes überall auf der Welt im Radio, im Internet und im Fernsehen verfolgten. Franziskus bat um Frieden in der Ukraine, in Syrien, im Nahen Osten und in Nigeria. Und wie man es von ihm kennt, betete er vor allem für die Armen und Bedrängten dieser Erde.
Aiutaci a sconfiggere la piaga della fame.
Hilf uns, die Plage des Hungers zu besiegen, die durch die Konflikte verschärft wird und durch die ungeheure Verschwendung, an der wir oft selbst beteiligt sind. Mach uns fähig, die Wehrlosen zu schützen, vor allem die Kinder, die Frauen und die Alten, die manchmal ausgebeutet und verlassen werden.
Le donne, gli anziani, a volte fatti oggetto di sfruttamento e di abbandono.
Der Papst bemüht sich ja sehr darum, selbst möglichst bescheiden aufzutreten. Am Gründonnerstag hatte er Behinderten in einem Therapiezentrum die Füße gewaschen und geküsst. Nach dem traditionellen Segen Obi et Orbi heute dankte der Papst den Gläubigen, dass sie zu ihm auf den Petersplatz gekommen waren. Und er bedankte sich auch für die Blumen, mit denen der Platz geschmückt war. Die Narzissen, Hyazinthen und weißen Rosen kamen aus Holland.
Un pensiero particolare e riconoscente. Per il dono dei bellissimi fiori che provengono dai Paesi Bassi. Buona Pasqua a tutti. Buon pranzo e arrivederci.
In seiner typischen, bewusst schlicht auftretenden Art wünschte der Papst den Gläubigen zu guter Letzt noch einen gesegneten Appetit beim österlichen Mittagessen. Ein Papst wie Franziskus hat die katholische Kirche lange nicht erlebt. Er hat einen völlig neuen Stil etabliert. Was bedeutet das für die katholische Kirche? Schneidet er nur alte Zöpfe ab oder ist von diesem Papst Revolutionäres zu erwarten? Ein Kommentar von Gregor Hoppe.
Nach dem zweiten Ostern mit Papst Franziskus kann man getrost feststellen, der neue Stil an der Spitze der katholischen Kirche tut gut. Auch der katholischen Kirche selbst. Franziskus bleibt sich treu. Vor einem Jahr wusch er jungen Strafgefangenen die Füße, diesmal den Patienten einer kirchlichen Therapieeinrichtung für Behinderte. Beide Male feierte er den Abendmahlgottesdienst nicht in der mächtigen Lateranbasilika, der römischen Bistumskirche des Papstes, nicht unter Kirchenleuten seiner Diözese. Dass nun grundlegende Glaubensinhalte und Kirchendogmen reihenweise fallen, sollte trotzdem niemand glauben. Bis Frauen zu Priestern werden oder katholische Priester auch öffentlich Partner und Kinder haben dürfen, wird noch mehr als ein Pontifikat vergehen. Aber es sind die kleinen Gesten des Kirchenoberhaupts, die das Gesamtbild prägen, so sehr, dass man sich nach nur gut einem Jahr schon daran gewöhnt hat, an den Papst, der nicht im apostolischen Palast wohnt, hoch überm Erdenleben, sondern im einfachen Gästehaus zusammen mit einfachen Mitarbeitern der Kirche, der spontan ist, auf die Menschen zugeht und nicht vor ihnen zurückschreckt, der ein paar alte Zöpfe in dieser zeremoniösen Amtskirche abschneidet, anstatt Überkommenes wieder aufzuwerten und längst abgelegte Gewänder auszugraben. Wie sehr haben sich die Verhältnisse verändert, oft auch ohne, dass der Papst irgendetwas dafür kann. Der gleiche Hausprediger, der vor 4 Jahren noch einen fatalen Vergleich zog zwischen Kritik an der Amtskirche wegen der Missbrauchsfälle durch Priester und antisemitischen Ausfällen, attackiert heute die Verschwendung öffentlicher Gelder und den Skandal völlig überhöhter Gehälter in den Vorstandsetagen von Industrie und Banken. Der neue Stil wirkt glaubhaft, nicht zuletzt durch diesen Jorge Mario Bergoglio, der, anders als sein Vorgänger, nicht länger als 20 Jahre in Rom die unverrückbaren Glaubenswahrheiten behütet hat, sondern der Oberhirte war einer Millionenmetropole auf einem krisengeschüttelten Kontinent. Das allein hat neue Blickwinkel eröffnet und die Weltkirche auf einen neuen Kurs gebracht, weg von Europa, hin zu anderen Erdteilen, wo die Kirche noch lebendiger ist und wichtiger. Vielleicht kann man es auf die Vergleichsformel bringen. Benedikt wollte als Papst Glaube und Ratio in Übereinkunft bringen, ein intellektuell hochinteressantes Vorhaben eines großen Theologen, aber für die Vermittlung an die weitgehend säkularisierte Gesellschaft doch auch sehr abstrakt. Franziskus hat nach seiner Wahl gesagt, ich möchte eine Kirche für die Armen. Das ist schlicht, aber auch sehr ansprechend, denn dies verstehen auch viele Menschen, die in Glaubensfragen längst nicht mehr glühend katholisch sind.
Gregor Hoppe kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vor der Küste Südkoreas wird immer noch nach Überlebenden des Fährunglücks vor 4 Tagen gesucht. 240 Fahrgäste gelten nach wie vor als vermisst, die allermeisten von ihnen Schulkinder, die auf einem Ausflug waren. 60 Opfer wurden bislang tot geborgen. Der Kapitän der Fähre ist in Haft. Er und die meisten seiner Besatzungsmitglieder hatten sich als Erste gerettet. Vom Bemühen der Rettungskräfte, doch noch Überlebende zu finden und von der Verzweiflung der Angehörigen, berichtet Jürgen Hanefeld.
Es ist der traurigste Ostersonntag, an den man sich in Korea erinnern kann. Während Boote der Küstenwache eine Leiche nach der anderen ans Ufer bringen, sind die Kirchen im Land gefüllt mit weinenden und von Mitleid ergriffenen Menschen. Eine Gottesdienstbesucherin in Seoul klagt: Wir wissen ja nicht mal, ob die Vermissten im kalten Wasser leben oder tot sind. Ich hoffe so sehr auf gute Nachrichten an diesem Tag, an dem Gott auferstanden ist. Und eine Schülerin sagt: Wie Jesus Christus vom Tod auferstanden ist, so wünsche ich mir für die Brüder und Schwestern, die im Schiff eingeschlossen sind, dass sie durch ein Wunder gerettet werden und zu ihren Familien zurückkehren können. An der Unglücksstelle, die bereits wieder im Dunkeln liegt, haben Taucher den ganzen Tag über nach Opfern gesucht. Die Zahl der Leichen, die aus dem Schiffsrumpf geborgen werden, steigt ständig weiter. Ko Myung-suk, der Sprecher der Küstenwache. Wir können jetzt auf verschiedenen Wegen ins Wrack tauchen, aber selbst wir können nicht sagen, wo genau die Toten gefunden wurden. Dazu ist die Sicht unter Wasser zu schlecht.
당사자 잠수부들도 사실은 그걸 잘 모릅니다. 시야가 어느 정도 제한되어 있기 때문에.
Inzwischen sind spezielle Boote eingetroffen, die normalerweise zum Fang von Tintenfischen benutzt werden. Sie sind mit starken Scheinwerfern ausgerüstet, die den Tauchern die Arbeit bei Nacht erleichtern sollen. Die geborgenen Leichen werden auf Boote des Küstenschutzes gebracht und in weiße Laken gehüllt, bevor man sie an Land bringt. Dort spielen sich herzzerreißende Szenen ab. Eine Mutter fleht erschöpft die Bergungskräfte an. Zeig mir mein Kind, damit ich es wenigstens noch einmal sehen und umarmen kann. Aufgebrachte Eltern der vermissten Opfer wollen zum Palast der Präsidentin ziehen, um dort gegen die aus ihrer Sicht misslungene Rettungsaktion zu protestieren. Sie wurden von der Polizei gestoppt.
3 Jahre wütet nun schon der Krieg in Syrien und es scheint kein Ende in Sicht. Mehr als 150.000 Menschen sind tot, 9 Millionen sind auf der Flucht. Den heutigen Tag, den Ostersonntag, nutzte der syrische Machthaber Assad für einen symbolträchtigen Besuch. Er reiste in ein Dorf, das vor wenigen Tagen von seinen Truppen erobert wurde. Es ist ein christliches Dorf. Und der syrische Präsident inszenierte sich dort als Beschützer der Christen. Mehr von Jürgen Strijak.
Während seines Besuches im christlichen Dorf Mahlula am Ostersonntag besichtigte Präsident Assad unter anderem ein bei Gefechten zerstörtes Kloster. Das berichtet das syrische Staatsfernsehen, ohne Filmaufnahmen von dem Besuch zu zeigen. Es zitiert Assad mit den Worten: Selbst Terroristen könnten das syrische Erbe und die Zivilisation nicht auslöschen. Mahlula werde der Barbarei widerstehen. Ein Foto, das die offizielle Facebook-Seite des Präsidenten veröffentlichte, zeigt Assad im Gespräch mit einem Priester. Es soll am Sonntag in Mahlula aufgenommen worden sein. Der christliche Ort, 60 Kilometer nördlich von Damaskus, wurde weltweit bekannt, weil Aufständische ihn mehrmals eroberten, unter ihnen auch extremistische Gruppierungen wie die der Nusra-Front, die Al-Qaida nahesteht. Seit Beginn des Aufstandes präsentiert sich das Assad-Regime als Beschützer von Religionsfreiheit und religiösen Minderheiten. Es bezeichnet alle Aufständischen, unabhängig davon, welche Ziele sie im Detail verfolgen, ausnahmslos als Terroristen und Extremisten. Die Opposition hingegen wirft Assad vor, dass er den religiösen Konflikt zum Zwecke des Machterhalts bewusst schürt. Der griechisch-orthodoxe Patriarch in Syrien appellierte in seiner Osterbotschaft an alle Bürgerkriegsparteien. Einschüchterung und Vertreibung müssten ein Ende haben. Die Christen im Land würden sich außerdem den Extremisten, die sie und ihre heiligen Orte angreifen, nicht ergeben. Christen stellen rund 10% der Bevölkerung. Seit Beginn des Bürgerkrieges griffen Dschihadisten unter den Aufständischen immer wieder syrische Christen an. Sie wurden bedroht, vertrieben, gefoltert oder ermordet. 500.000 Christen sollen inzwischen im Ausland leben.
Seit über einem Jahr bekämpfen sich in der Zentralafrikanischen Republik muslimische Rebellen und christliche Bürgerwehren. Im ganzen Land herrscht ein grausamer Krieg. Und wie immer sind es auch hier die Kinder, die am meisten leiden. Nun schlägt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Alarm. Laut UNICEF sind in Zentralafrika fast 500.000 Kinder auf der Flucht. Viele sind allein und verletzt. Zum UNICEF-Bericht Christoph Ebner.
In Zentralafrika werden immer mehr Kinder Opfer der Gewalt. Viele versuchen, in Nachbarländer zu flüchten, berichtet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Der Regionaldirektor der UNICEF für Zentralafrika, Manuel Fontaine, war vor wenigen Tagen in der Krisenregion. Die Lage der Flüchtlinge sei dramatisch.
Mehr als die Hälfte sind Kinder. Vor Ort siehst du fast ausschließlich Frauen und Kinder, nur ganz selten Männer. Außerdem ist auffällig, je mehr Menschen kommen, desto mehr unter ihnen sind in schlechter Verfassung.
Etwa 100.000 Kinder sind bereits in Nachbarländern angekommen, viele von ihnen traumatisiert, unterernährt und total erschöpft. Hilfsorganisationen versuchen ihnen in Kamerun, im Tschad, in der Republik Kongo und in der Demokratischen Republik Kongo zu helfen. Die Kinder waren zum Teil wochenlang ohne jede Begleitung umhergeirrt. Viele von ihnen sind verletzt durch Macheten oder Schusswaffen. Die UNICEF schätzt, dass 400.000 Kinder versuchen, die Zentralafrikanische Republik zu verlassen. In dem Konflikt zwischen den christlichen Balaka-Milizen und muslimischen Seleka-Rebellen werden Kinder auch immer wieder als Soldaten missbraucht. Die Gewalt ist unberechenbar. Es werden immer wieder Berichte bekannt, dass Soldaten oder Rebellen wahllos auf Zivilisten schießen.
Gewalt ist dort allgegenwärtig. Du kannst an einer Stelle sitzen und Kaffee trinken und nur 300 Meter entfernt davon wird jemand umgebracht oder bei lebendigem Leibe angezündet. Nirgends kann sich jemand sicher fühlen.
Fast die Hälfte der Bevölkerung in Zentralafrika, etwa 2,2 Millionen Menschen, sind nach UNICEF-Angaben von humanitärer Hilfe abhängig. Um die schlimmste Not zu lindern, haben die UNICEF und andere humanitäre Organisationen 200 Millionen Euro gefordert. Mit dem Geld sollen Lebensmittel, Wasser und Medikamente beschafft werden. Aber die Zeit drängt. Mit Beginn der Regenzeit ist mit einer Zunahme der Malariafälle zu rechnen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Boston startet morgen der alljährliche Boston Marathon. Es ist ein Lauf mit einer langen Tradition. Seit über 100 Jahren lockt dieses Ereignis die besten Sportler der Welt in die Stadt an der amerikanischen Ostküste. Doch diesmal ist alles anders. Vor einem Jahr brachte ein Bombenattentat 3 Menschen den Tod, 264 wurden verletzt, viele so schwer, dass sie heute, ein Jahr später, lernen müssen, mit ihren Prothesen zu leben. Die Bostoner wollen sich ihren Lauf trotz allem nicht nehmen lassen. Nun werden wieder die Laufschuhe geschnürt. Dagmar Pepping ist für uns dabei.
Die Zielgerade des Boston Marathons. Tausende nehmen bei strahlendem Sonnenschein an diesem Samstag vor dem Marathon an einem Erinnerungslauf für die Opfer des vergangenen Jahres teil. Immer wenn Läufer mit einem gelben T-Shirt mit der Aufschrift MR8 vorbeikommen, ist der Jubel der Zuschauer besonders laut. MR8, das steht für Martin Richards, 8 Jahre alt. Der Grundschüler war das jüngste der 4 Todesopfer. Ich bin stolz, hier für sein Team zu laufen, sagt ein Mann, der aus Martins Heimatort bei Boston stammt.
Proud to be on the team. It's an honor to be on the team. He has a great message. Peace, no more hurting people is a good message for everybody.
Martin wollte immer Frieden. Das ist seine Botschaft, sagt der Läufer. Und deshalb steht Peace, also Frieden, auf den gelben Shirts von Team MR8. Für diesen Frieden sollen beim ersten Marathonlauf nach den Bombenanschlägen rund 7000 Sicherheitskräfte sorgen. So viele wie noch nie. Außerdem wurden entlang der Strecke 100 zusätzliche Überwachungskameras installiert. Für den Start und den Zielraum gibt es erstmals Sicherheitsschleusen. Zuschauer an der Strecke dürfen keine Rucksäcke, Taschen oder Kühlbehälter für Getränke mitbringen. Sogar die sonst so beliebten Kostüme sind in diesem Jahr verboten, damit Polizisten mögliche Verdächtige besser identifizieren können. Wer etwas Verdächtiges sieht, zum Beispiel einen Gegenstand, sollte sofort einen Polizisten ansprechen oder den Notruf alarmieren, appelliert Kurt Schwarz von der Notfallbehörde des Bundesstaates Massachusetts an die rund 1 Million erwarteten Zuschauer.
If you see something, say something.
Einigen Menschen in Boston gehen die Sicherheitsmaßnahmen zu weit. Zum Beispiel Mike Lawrence, der als Pfarrer in Hopkinton wohnt, dem traditionellen Startort des Marathonlaufes. Wir wollen wegen 2 Terroristen nicht die Freude an diesem Fest verlieren, sagt Mike.
We appreciate the security that they want to bring in, but we feel that it's taken some of the joy away from the festival because you can't be there at the starting line.
Normalerweise können wir an die Startlinie und die Läufer dort anfeuern. Das ist dieses Mal fast unmöglich.
And this year it's going to be hard to get there.
Mike Lawrence und seine Kirchengemeinde haben sich deshalb etwas anderes vorgenommen. Sie stellen sich mit extra angefertigten T-Shirts ein paar Kilometer entfernt von der Startlinie an die Strecke, um den Läufern zuzujubeln.
We're going to cheer everybody because we're going to say, you don't retreat from evil, peace advances.
Unsere Botschaft, so Mike Lawrence, man lässt das Böse nicht gewähren. Der Frieden siegt. Der Angst vor einem möglichen Wiederholungstäter will sich auch Jeff Bowman nicht beugen. Der 27-Jährige verlor bei der Explosion vor einem Jahr beide Unterschenkel. Durch Hightech-Prothesen kann Jeff Bowman mittlerweile wieder gehen. Am Montag will er ehemalige Arbeitskollegen anfeuern, die in Erinnerung an ihn als Team Bowman den Boston-Marathon schaffen wollen.
Team Bowman.
Ich will sehen, wie sie auf der Zielgerade laufen, welche Gesichter sie machen. Ich will auf jeden Fall dabei sein.
Dagmar Pepping berichtete. Nun ist Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion bei mir im Studio. Und natürlich geht es heute um die Fußball-Bundesliga. Die Meisterschaft ist ja längst entschieden, aber im Kampf um die internationalen Plätze bleibt es spannend. Heute mussten zum Abschluss des 31. Spieltages auch 2 Mannschaften aus den Top 6 ran. Leverkusen und Schalke.
Genau, der Tabellendritte Schalke spielt in diesen Minuten in Stuttgart beim VfB. Schalke will mit einem Sieg einen weiteren Schritt Richtung direkte Champions-League-Qualifikation machen. Bisher sieht es aber nicht danach aus, denn nach knapp 70 gespielten Minuten führt Stuttgart mit 3:0. Einen Auswärtssieg eingefahren hat Bayer Leverkusen. Leverkusen siegte in Nürnberg mit 4:1. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel unter Trainer Sascha Lewandowski, der mit der ersten Halbzeit nicht so zufrieden war.
In der zweiten Halbzeit fand ich es dann von unserer Mannschaft richtig gut in allen Bereichen. Das war dann nachher stark gespielt und aufgrund der zweiten Halbzeit war es dann auch letztlich ein verdienter Sieg.
Für Leverkusen trafen Emir Spahic zweimal sowie Sebastian Bönisch und Roberto Hilbert jeweils einmal. Durch den Sieg schiebt sich Leverkusen in der Tabelle wieder an Wolfsburg vorbei auf Platz 4 auf den Qualifikationsplatz zur Champions League. Der deutsche Meister Bayern München führt die Liga weiterhin an. Dortmund ist Zweiter mit aktuell 6 Punkten Vorsprung auf Schalke. Gladbach ist Tabellensechster mit 4 Punkten Rückstand auf den 5. Wolfsburg. Und im Tabellenkeller befinden sich zurzeit Hamburg, Nürnberg und Braunschweig. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn die Chance verpasst, auf einen direkten Aufstiegsplatz vorzurücken. Der Tabellendritte spielte zu Hause im Spitzenspiel gegen den Zweiten aus Greuther Fürth unentschieden, 2:2. Fürth glich erst in der Nachspielzeit mit einem irregulären Treffer aus, zum Frust von Paderborns Verteidiger Uwe Hünemeyer.
Wir haben heute ein riesiges Spiel gemacht und wir haben gesehen, wir stehen zu Recht da oben und es ist natürlich bitter, dass wir uns nicht belohnen konnten.
Fürth bleibt Zweiter, einen Punkt vor Paderborn auf Platz 3, 4 Punkte vor Kaiserslautern. In den weiteren Spielen der zweiten Liga besiegte Kaiserslautern den FSV Frankfurt mit 3:2 und Aalen und Ingolstadt trennten sich unentschieden 0:0. Spitzenreiter Köln kann morgen Abend dann mit einem Sieg beim Tabellen-14. Aus Bochum die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen.
In den Fußballligen bleibt es also spannend, aber heute wurde nicht nur Fußball gespielt. In der Formel 1 stand der große Preis von China an. Und der ein oder andere spricht von einem neuen Vettel, aber nicht von Sebastian, sondern von Lewis Hamilton.
Ja, weil Hamilton bisher in dieser Saison der dominierende Fahrer ist. Er gewann auch in Shanghai heute Morgen. Weltmeister Sebastian Vettel fuhr nicht aufs Podest. Die Einzelheiten zum Rennen hat Sven Pistor.
Hamilton holte bei trockenen Bedingungen völlig ungefährdet den Sieg. Es war sein dritter im vierten Rennen der Saison. Nico Rosberg, der als Vierter ins Rennen gegangen war, komplettierte mit Platz 2 das perfekte Ergebnis der Silberpfeile. Sebastian Vettel hatte ein weiteres Mal das Nachsehen. Der Weltmeister wurde hinter seinem Teamkollegen Ricardo nur Fünfter. Nico Hülkenberg fuhr als drittbester Deutscher auf Platz 6. Adrian Sutil schied aus. Stark präsentierte sich Fernando Alonso. Der Ferrari-Pilot erreichte beim großen Preis von China als Dritter einen Platz auf dem Podium. In der WM-Wertung führt nun Nico Rosberg mit 4 Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton.
Positive Nachrichten gibt es aber dafür vom Tennis. Die deutschen Damen haben einen historischen Sieg gefeiert. Wo und gegen wen?
In Brisbane gegen Australien. Die deutschen Damen stehen zum ersten Mal seit 22 Jahren im Finale des Fed Cups. Im Halbfinale in Australien holte Angelique Kerber durch ein 4:6, 6:0 und 6:4 gegen die frühere US Open-Siegerin Samantha Stosur den entscheidenden dritten Punkt. Zur großen Freude von Teamchefin Barbara Rittner.
Im Moment bin ich wirklich ein bisschen überwältigt von den Emotionen. Ich bin im Moment einfach saustolz auf dieses ganze Team und bin froh, dabei sein oder ein Teil sein zu dürfen.
Zuletzt stand die deutsche Mannschaft 1992 im Endspiel und holte mit Steffi Graf und Barbara Rittner den Titel. Im Finale treffen die deutschen Tennisdamen im November dann auf Tschechien.
Das war das Wichtigste vom Sport. Dankeschön, Sarah Schwedmann. Damit endet das Echo des Tages. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung noch einmal nachhören auf www.wdr5.de oder auf ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Lioba Werelmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.